Ja, wenn das ein gutes Abbild aus der Branche war, dann muss ich sagen, dann ist es eine schöne Branche. Ich weiß, dass es nicht immer so ist, aber an diesem Tag war es für mich ein bisschen heile Welt. Es war wirklich, wirklich ein schöner Tag, schöne Gespräche, schöne Begegnungen. Hallo und herzlich willkommen hier zu Songs aufnehmen leicht gemacht, der Podcast vom Tonstudio für Frauen. Und ich möchte dich heute mit hinter die Kulissen nehmen, beziehungsweise mit nach Köln. Dort war ich nämlich letzte Woche auf der CO Pop Convention und wen ich dort alles treffen durfte und welche Erkenntnisse ich von dort mitgenommen habe, das möchte ich mit dir in der heutigen Folge teilen. Also zunächst mal, was ist die CO Pop? Das ist ein Festival, Convention, besteht aus zwei Convention-Tagen. Das ist der Donnerstag und der Freitag und eingebettet in ein Rahmenprogramm, eben ein Festival, wo ganz viel Musik auch gespielt wird. Das ging Mittwochabend schon los und das Ganze ging bis Sonntag. Fand dieses Jahr in Köln-Ehrenfeld statt. Ich weiß, dass es die CO-Pop-Convention schon seit 2004 gibt und auch schon woanders stattgefunden hat in Köln. Ich kenne jetzt nur das in Ehrenfeld und fand das mega schön und es hatte einen fast schon familiären Charakter und ist eben ja eine Art Branchentreff, wo sowohl Artists, also MusikerInnen, auch ProduzentInnen, ja, und alle rund um die Musik eben zusammenkommen. Wie ich drauf gekommen bin, dahin zu gehen, war durch meine liebe Kollegin Anke von Easy gemacht. Die war ziemlich genau vor einem Jahr bei uns im Podcast als Interviewgast, denn Anke ist absolute Expertin rund um das Thema GEMA. Und ich checke regelmäßig mit meinen KollegInnen ein, frage einfach so nach, wie geht's, wie steht's, was gibt's Neues bei euch? Und so kam es, dass ich eben vor kurzem mit Anke telefoniert hatte. Und da hat sie mir eben von der CO Pop in Köln erzählt und wer da sein würde. Und ich bin erst nicht so begeistert. Also ich will nicht sagen, dass ich introvertiert bin, aber also in mir schreit jetzt nicht alles Juhu, endlich viele Menschen. Also das ist für mich schon auch ja mit viel Energieaufwand verbunden. Da war ich erst noch so ein bisschen skeptisch und dann hat sie mir es aber irgendwie schmackhaft gemacht. Und grundsätzlich arbeiten wir ja auch gerade hier im Tonstudio für Frauen gerade an der SheCademy, also unserem nächsten großen Programm. Deswegen ja, war auch die Frage, kann ich mir diese Zeit überhaupt nehmen? Und ja, so haben Adrian und ich dann beschlossen, dass ich wenigstens für den Donnerstag hingehe. Ich bin also am Mittwoch angereist und von den, ja, bis Donnerstag, bis Sonntag bin ich eben am Donnerstag nur da gewesen, bin auch Donnerstagabend wieder zurück nach Hause gefahren. Und allein schon dieser eine Tag war so unfassbar reich an wunderschönen Begegnungen, Erkenntnissen. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das bis Sonntag gehabt hätte, wow. Das heißt, in mir ist jetzt der Wunsch, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall gerne die 4 Tage dort hingehen möchte. Also war wunderschön. Und ja, ich möchte dir heute eben von diesem einen Tag erzählen. Und zwar war das nicht meine erste Convention. Ich war auch schon mal in Berlin auf der Republika. Deswegen habe ich so ein bisschen Vergleich, wie sowas ablaufen kann. Und ja, fand es eben wunderschön, familiär und auch generell sehr, sehr gut strukturiert. Wobei natürlich ein Grundproblem von solchen Veranstaltungen immer bleibt, dass man einfach nicht alle Themen anschauen kann. Es gab einfach unglaublich viele Vorträge, Panels, Talkrunden und viele davon natürlich parallel. Das heißt, man musste schweren Herzens eine Entscheidung treffen, was schaue ich mir jetzt an. Dazu habe ich auch unsere Teilnehmerinnen gefragt, was interessiert euch am meisten von den Themen. Und somit wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ich bin dann also jeweils zu der Veranstaltung, die am meisten zu der Uhrzeit nachgefragt wurde, wo am meisten Interesse für unsere Produzentinnen eben da war. Und morgens war die Entscheidung ganz einfach, denn das Ganze hat begonnen mit einem Opening. Das ging von 10 bis 12 Uhr, also auch eine angenehme Zeit. Falls du mir jetzt hier gerade zuguckst, wirst du es vielleicht sehen, dass ich ablesen muss. Das hieß Schnacken mit der Initiative Musik und der GVL. Die beiden sind die größten Förderer, wenn ich es richtig verstanden habe, von der CO Pop Convention. Das Ganze sah so aus. Es gibt generell dort eben in Ehrenfeld, also wie ich es jetzt als Laie, als Außenstehende, nicht von da kommende Person beschreiben würde, das waren so wie ganz viele Backsteinhäuser und ging über mehrere Straßen und war so wie eine, hat wie einen gemeinsamen Hinterhof gehabt. Und in diesem Hinterhof, das war wie eine Art Biergarten auch, bloß halt eben nicht an diesem Tag, sondern das war eben so der Treffpunkt, wo man halt immer wieder zusammengekommen ist, war für mich irgendwie so ein bisschen der zentrale Ort. Und der Biergarten hatte aber auch ein richtiges Café, Restaurant des Heerbrands. Und dort fand dieses Schnacken statt. Also war ein ganz sanfter, netter Einstieg. Es war eher gedacht zum Netzwerken. Und dort gab es auch Frühstück, sehr lecker belegte Brötchen oder Smoothies. Ich hatte schon gefrühstückt, deswegen kam das für mich nicht mehr in Frage. Aber ich habe einen leckeren Kaffee noch dort getrunken. Ja, und dann habe ich mich einfach so zu Leuten gesetzt und irgendwie waren wir dann ziemlich schnell eine Gruppe geworden. Und das war schon sehr, sehr schön, weil das sagt auch viel über den Vibe aus, wenn man sehr schnell Kontakte knüpft. Also war ein sehr angenehmer Vibe. Ich habe mit ganz tollen Menschen sprechen dürfen, rechts und links von mir. Zum Teil Artists, zum Teil aber eben auch andere Menschen aus der Branche, Journalisten, Menschen, die Versicherungen haben für Audio-Equipment zum Beispiel. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, und da ich ja über die Anke überhaupt auf diese CO-Pop aufmerksam geworden bin, habe ich dann so irgendwann mal gefragt, sag mal, wo bist denn du eigentlich? Und sie habe ich dann in diesem Hinterhof getroffen mit ihrem Team. Und das war natürlich super schön, denn ich kenne so viele mittlerweile eben online. Hab Anke aber auch noch nie in echt getroffen. Also war eine sehr herzliche Begegnung, auch gleich noch mit ihrem Team. Und dann hat Anke mich kurzerhand, ohne Vorwarnung, auch gleich zu einem Interview verpflichtet. Das war auch sehr süß. Und so plätscherte die Zeit dahin. Und dann waren halt diese 2 Stunden Schnacken auch wirklich schnell rum. Wir hatten uns dann strategisch noch ein bisschen aufgestellt, eben weil wir wussten, keiner von uns kann an allen Panels teilnehmen. Was ist jeder von uns oder jedem von uns wichtig? Und genau, so sind dann wir wieder unserer Wege gegangen und hatten uns aber eben im Laufe des Tages immer wieder auf diesem Hinterhof getroffen. Und das fand ich wunderschön. Also Wetter hat auch gepasst, ne? Muss natürlich auch dazu passen, Gott sei Dank. Und genau, so kam es, dass ich zum ersten Panel ging. Das war dann, glaube ich, 12 Uhr gleich. Und zwar Wunschthema von unseren Teilnehmerinnen, das Thema Musikstreaming 2026. Die neuesten Entwicklungen und Änderungen, die du kennen solltest. Ja, also Thema Musikstreaming. Ich will jetzt hier die Laune nicht dämpfen. sind vielleicht auch Themen, mit denen du dich als Musikerin schon beschäftigen durftest oder hast oder musstest. Und falls nicht, ist es vielleicht auch für dich interessant. Es ist so, wie bei jedem Markt ist es so, es gibt Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage nach gestreamter Musik dominiert einfach im Moment noch oder vielleicht auch für immer oder soweit, bis es was noch Neueres gibt, dominiert einfach. Also diese Nachfrage nach gestreamter Musik überwiegt bei weitem über CDs oder anderen Tonträgern. Das heißt, als Artist kommt man eigentlich an dem Streaming-Markt kaum vorbei. Und wie auf jedem Markt ist es so, es gibt es gibt eine Nachfrage nach gestreamter Musik und jetzt gibt es Anbieter dieser Musik. Nur, dass diejenigen, die Musik anbieten, nicht diejenigen sind, die Musik machen. Und das Unfaire und Verzerrte an diesem Markt, am Musikstreaming ist, dass die Macht derjenigen, die Musik anbieten, ausschließlich in den Händen der Streamer liegt und überhaupt gar nicht in Hand derer, die Musik erstellen. Und auf diesem Panel waren, glaube ich, 4 SprecherInnen und ich glaube, es war Christopher Annen, der besonders auf dieses Ungleichgewicht eben hingewiesen hat, was leider sehr vielen KonsumentInnen sehr egal ist. Ja, und dann bleibt natürlich die Frage aus Artist-Sicht, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich einerseits, also diese Imbalance, ne, einerseits möchte ich und muss ich eigentlich fast auf diesen Plattformen stattfinden, andererseits habe ich eigentlich gar keine Macht darüber zu entscheiden, wie da die Konditionen sind und die Regeln sind, wie ich eigentlich vergütet werde. Und in diesem Panel, in diesem Talk wurde ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass die Musikbranche, generell die kreative Branche, also Branche für Entertainment, da fließen ja unfassbar viele Gelder. Menschen geben sehr, sehr viel Geld aus, um Kunst konsumieren zu können in Form von Musik, Filme, Serien. Dieses Geld fließt aber eben nicht zu denjenigen, die die Musik machen oder nicht hauptsächlich oder nur zu einem ganz kleinen Bruchteil, sondern eben zu den Streaming-Anbietern. Und was jetzt 2026 natürlich noch mehr hinzukommt, was sich in den letzten Jahren schon ein bisschen entwickelt hat, aber was jetzt hinzukommt, um mal eine Zahl zu nennen, im Moment fließen 2-3% der Vergütung also das, was diese Streaming-Anbieter eben den Artists zurückgeben. 2-3% dieser Gelder fließen aktuell an nichtmenschliche Artists, also KI-generierte Musik. Ich finde jetzt die Zahl ein bisschen klein, weil ich, das ist jetzt eine verzerrte Wahrnehmung vielleicht, ich weiß nur, dass auf Instagram, YouTube, also sehr viel auch so in Werbung und so, unfassbar viel KI-Musik gespielt wird. Ich höre das ziemlich schnell raus. Noch. Ich weiß, dass Menschen auch in meinem näheren Umfeld völlig unreflektiert KI-Musik hören. Interessiert auch nicht wirklich, ob es ein Mensch gemacht hat oder nicht. Und das heißt, es fließt also Geld an diese KI-produzierte Musik. Wobei allerdings diese KI-produzierte Musik basiert auch wieder auf den Werken von Menschen, die die irgendwann mal erstellt haben, die nicht vergütet werden. Und so ging die Diskussion eigentlich hauptsächlich darum, da nun mal die Verantwortung für diese Ungerechtigkeit, diese ungleiche Machtverteilung in dem Musikstreaming-Markt, diese Verantwortung kann man weder den Artists geben, weil die haben einfach gar keine Macht oder Verantwortung, weil sie in dieser Zwickmühle sind, sie müssen da auch stattfinden. Man kann sie auch nicht den KonsumentInnen geben, denn Menschen haben, also wollen unterhalten werden und nicht jede hat auch den Luxus in ihrem Alltag, sich überhaupt tiefer damit auseinanderzusetzen, was das für die Artists zum Beispiel bedeutet. Also es ist ein bisschen viel verlangt, jetzt zu sagen, alle Menschen, die Musik konsumieren, müssen dann ganz bewusst entscheiden, wer dieses Geld bekommen soll, was eben an die Streamingdienste fließt. So war eben ziemlich einheitlich die Forderung auf dem Panel von den jeweiligen SprecherInnen, dass die Politik dieser Verantwortung mehr nachkommen sollte, denn es gibt da im Moment eine ganz unsichere Rechtslage auch. Es ist zum Beispiel auch gar nicht klar, wenn jetzt ein Song mit KI hergestellt wurde, der sehr nah an einem Song von einem Artist, einem menschlichen Artist ist, gibt es einfach noch nicht genug Urteile, um das Urheberrecht zum Beispiel richtig gut durchzusetzen. Es gibt Methoden, um zum Beispiel bei den ganzen Vergütungssystemen von GEMA und GVL rauszufiltern, wenn Sachen von KI erstellt wurden, dass die dann eben anteilig nicht bezahlt werden oder weniger bezahlt werden. Allerdings kommen die eigentlich vom Erkennen her, von der Software her, von der Technik her gar nicht hinterher, weil auch KI natürlich immer menschlicher wird oder immer natürlicher klingt. Ja, also was soll ich sagen? Ich kann leider nicht sagen, Musikstreaming 2026, alles wird toll. Es war eine sehr differenzierte Diskussion, zu Recht. Es bewegt sich unheimlich viel. Ich denke, das merken wir alle in allen Lebensbereichen. Und dann kommen neue Themen auf, mit denen dürfen wir uns auseinandersetzen. Und um jetzt mal so ein bisschen ein paar lösungsorientierte Gedanken mit reinzubringen, das fand ich nämlich auch ganz schön. Als Artist hast du folgende Möglichkeiten. Wie gesagt, einerseits kannst du es dir fast nicht leisten, nicht auf den Plattformen stattzufinden. Es gab ja zum Beispiel auch mal so eine Welle, dass sowohl KonsumentInnen als auch Artists gesagt haben, ich boykottiere Spotify zum Beispiel, ich möchte da nicht mehr stattfinden, zum Beispiel auch aus politischen Gründen, was sie mit den Geldern zum Beispiel entscheiden zu machen. Aber wie gesagt, es ist wirklich schwierig, nicht dort stattzufinden. Wenn man dort nicht ist, findet man halt häufig nicht statt, weil nun mal sehr viele Menschen Spotify nutzen. Aber es gibt Alternativen und das fand ich einen schönen Gedanken. Es gibt Plattformen wie Steady, eine deutsche Plattform, oder Patreon, ist das Äquivalent aus Amerika, wo man sich selber seine Community einrichten kann, ja, und denen zum Beispiel Zugriff auf die Songs geben kann, auf die Musik, auf Behind the Scenes, wo man viel direkter mit den Menschen im Austausch ist und nicht auf die Algorithmen sowohl von den Streaming-Plattformen oder auch Social Media angewiesen ist. Das ist ein Takeaway, falls du Artist bist oder eben auch deine Musik schon produzierst, was ja super ist, weil dann gehören dir die Rechte an deiner Musik. Und damit du dann eben wieder dir mehr Macht zurückholst, was mit der Musik passiert, wer damit Geld verdient, fand ich das einen guten Gedanken, sich vielleicht so alternative Wege vielleicht auch zusätzlich zu holen, wie man diejenigen, die deine Musik hören und denen du richtig gut damit tust, wie du die ja viel näher erreichen kannst als über eine Streaming-Plattform. Geht natürlich auch über einen Newsletter. Ja, schau da einfach, was für dich passend ist. Das ist so mein Haupt-Takeaway von diesem ersten Panel. So, dann bin ich direkt weitergehüpft ins nächste Panel. Auch das war wieder ein Wunsch von unserer Community. Und zwar hieß das Deal or No Deal. im Musikbusiness besser verhandeln. Auch da saßen wieder 4 Menschen aus der Branche. Und den Einstieg in diesen Talk erfolgte, also da war ein Musiker, El Guni, der hat ein Video veröffentlicht, was sehr viele Aufrufe auch hatte, mit dem Titel Ich weiß nicht mehr weiter, wo er die Musikbranche für genau die Dinge kritisiert hat, die ich gerade angesprochen habe. Und das war ja gerade nur reduziert auf Musikstreaming. Also da brauchen wir nicht mal die Frage stellen beim Streaming, Deal or No Deal. Also da gibt es nichts zu verhandeln, du akzeptierst es oder du lässt es. Deal or No Deal, wo hast du denn noch die Möglichkeit, überhaupt einen Deal zu verhandeln? Und es ging eben bei diesem Panel hauptsächlich um die ganze Live-Veranstaltungsbranche. Denn auch dort entsteht ein immer größeres Ungleichgewicht. Und zwar gibt es sehr, sehr, sehr große Player, die mittlerweile nicht nur die Ticketing-Systeme haben, sondern auch die Venues, also die Veranstaltungsorte, da sowieso ein Monopol drauf haben. Das heißt, du kannst nicht mehr einfach sagen, ich brauche eine Halle, möchte ich auftreten, dort möchte ich auftreten, ich verhandle mit der Halle, wer hier wie viel einnimmt, sondern das Ganze ist eben gekoppelt dann auch noch an ein Ticketing-System und eben mit auch Marketplayern, die unfassbar viel Macht haben weltweit. Also das wird immer größer, dieses Phänomen. Also sie kaufen einfach auch sehr vieles ein, ja, sodass da auch nicht mehr viel Verhandlungsspielraum bleibt. Und da wurden konkrete Themen angesprochen. Das ging auch zum Teil ja durch die Presse. Also es gibt ja auch immer mehr Artists, die ihre Touren nicht mehr machen können, weil sie sogar draufzahlen müssten. Ich erinnere mich, es war mindestens ein Konzert von Yvonne Katterfeld zum Beispiel, was einfach, wo sie offen gesagt hat, Leute, ich werde da nicht auftreten oder den Teil der Tour nicht machen, weil sich das einfach nicht rentiert. Und das liegt nicht unbedingt an schlechten Ticketverkäufen. Also einer der Sprecher hat ein Beispiel genannt, dass zum Beispiel ein kleiner Club mit 300 Leuten Kapazität, selbst wenn er ausverkauft ist, nicht mehr rentabel ist. Also wir haben jetzt einerseits dieses große Thema, dass da auch wieder so eine Riesenmarktmacht entsteht in Richtung Monopol. Das ist das eine Problem. Das andere Problem sind durch Corona oder seit den Corona-Jahren steigende Kosten. Kennen wir alle, also sowohl für Getränke, auch für Personal, für die Venues. Also alles kostet irgendwie mehr. Das heißt, um sich so eine Location zu mieten, um dann eine Veranstaltung machen zu können, hat man einfach so viel Kosten, dass es sich am Ende nicht rentiert, selbst wenn man eben alle Tickets verkauft. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe auf immer weniger Veranstaltungen, weil es einfach auch eine Preisfrage ist, im Sinne von, es ist eigentlich auch, also über 100 Euro für ein Konzert zum Beispiel ist für mich, also ich komme da einfach aus einer anderen Zeit. Ich weiß noch, ich habe mal ein Jay-Z-Konzert nicht besucht, weil ich keine 60 Euro damals hatte. So mal zur Relation. Also ich weiß, dass es Inflation gibt, aber also die Preise sind einfach unfassbar stark gestiegen. Das heißt, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ausverkauft ist, weil sich viele Menschen eben nicht leisten können. Auch hier gab es zum Beispiel die Forderung nach einer politischen Lösung, und zwar in der Form, dass man eben das viele, 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 viele Geld, was in Streamingdienste fließt, was da auch bleibt und nicht den Artists zugutekommt, dass man davon noch eine Art Steuer oder Abgabe nimmt, um solche Live-Events zu fördern. Denn das hat ja im ganzen großen Gesamten auch sehr viel mit Kultur zu tun. Also auch, ja, damit auch uns als Gesellschaft, ja, wie möchten wir als Gesellschaft leben? Wo darf Kunst überhaupt noch stattfinden? Warum ist es eigentlich so, dass wir uns die nicht mehr leisten können? Also das waren spannende Gedanken. Und was ich richtig, richtig gut fand, ist die Nina Graf, eine Musikerin, Künstlername Miu, die hat auch, ja, Klartext gesprochen und hat einfach betont, als Musikerin, Produzentin, darf man sich ganz, ganz früh die Frage stellen, ne, bei aller Leidenschaft und Liebe für die Musik, darf man wirklich wie ein Unternehmer, Unternehmerin denken lernen. Also seine Musik auch als Business zu begreifen. Und zu gucken, was rentiert sich für mich. Zum Beispiel rentiert sich diese Tour, also rentiert sie sich ganz konkret. Rentiert sich diese Albumproduktion, in die ich, was weiß ich, wie viel 1000 Euro stecke, für ProduzentInnen, für MusikerInnen, rentiert sich das? Wer kauft das dann? Ne? Also, dass man sich auch nicht irgendwie von Förderung zu Förderung hangeln muss, sondern dass man wirklich gucken darf, womit, also mit welchem Teil meiner Musik verdiene ich das meiste Geld und worin investiere ich meine Zeit, was zahlt sich für mich auch am meisten aus. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass man sich jetzt als Artist irgendwie verkaufen soll, aber man darf natürlich auch bedenken, dass niemandem gedient ist, wenn du dich selber ausbeutest vor lauter Liebe an der Kunst und dass du eben auch lernen darfst, dass deine Musik einen Wert hat. Also um nochmal den Kreis zu schließen im Thema Musikbusiness und dort besser zu verhandeln, sei dir deines Wertes bewusst, sei dir dessen bewusst, was deine Musik wert ist, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, wie viel eben auch zu dir zurückfließen darf Und dementsprechend darfst du eben auch lernen zu verhandeln und nicht alles zu akzeptieren, weil das hat sich auch so ein bisschen durch diesen Talk gezogen, dass sehr viele Menschen sehr unerfahren sind und das wird ausgenutzt. Und da wurde noch verwiesen auf ein Tool, was es beim Pro-Musikverband gibt, und zwar heißt es Gagenkalkulator, glaube ich, wo man zum Beispiel eben auch ganz konkret berechnen lassen kann, wie viel Gage darf ich für dieses oder jenes Event verlangen. Also auch sehr, sehr spannend, aber auch hier natürlich eine Diskussion, die sich lohnt zu führen und eben auch lohnt, sich gewisse Gedanken zu machen, wie stelle ich mich eben auch als MusikerIn, ProduzentIn auf, ja, welche Dinge fallen mir vielleicht sonst noch ein, was ich mit meiner Musik machen könnte und wie ich dafür sorgen kann, dass auch etwas wieder zu mir zurückfließt. So, und genauso wie ich jetzt hier wahrscheinlich dich schon ein bisschen überfrachtet habe mit Themen, so ging es mir dann auch, also das war unglaublich viel Input und stell dir auch vor, zwischendrin, ne, dann habe ich auch noch ein paar Leute so gesehen, ich arbeite ja auch schon jetzt eine Weile in der Musikbranche, die ich dann eben gesehen habe und kurz Hallo gesagt habe. Also es war sehr, sehr aufregend und dann war es tatsächlich Zeit für eine Mittagspause. Also es war jetzt dann schon irgendwie 14:30 und das Schöne war, auch hier wurde ich bestens versorgt. Dank meines Netzwerks und zwar in diesem Fall von Reservix. Die hatten ein Eat, Meet and Greet. Das hat mir sehr zugesagt und ich war da eingeladen und dann ja, sind wir eben dorthin gegangen, haben dort wunderschön gegessen, Wetter war schön. Also war eine echt wichtige Pause, auch so ein bisschen raus aus diesen Panel-Settings, ein bisschen an die frische Luft. Und genau, dort hatte ich auch noch ein wunderschönes Gespräch. Auch da habe ich eine Einladung ausgesprochen, in unseren Podcast zu kommen an Reservix, weil sie natürlich das ganze Thema Live-Auftritte begleiten, was natürlich auch super interessant für unsere Musikerinnen ist. So, und dann bin ich frisch gestärkt zu meinem dann letzten Panel an dem Tag gegangen. Und zwar hieß das Panel Art, Cash and Security. Also das war jetzt auf Englisch, ich sage auch gleich warum. Basic Income and the Future of Artistic Work. Das war auf Englisch, weil, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe auch, glaube ich, im Podcast noch nicht drüber gesprochen. Das ging vor ein paar Wochen oder Monaten durch die Presse und zwar hatte Irland ein bedingungsloses Grundeinkommen für Artists eingeführt. Und zwar zunächst auf Projektbasis, also man wollte das einfach erforschen. Das ging 3 Jahre lang. Und die Ministerin, die das eingeführt hatte, die war eben bei dem Panel dabei. Deswegen war das Panel auf Englisch. Mit ihr war noch eine Künstlerin aus Frankreich. In Frankreich gibt es ein ähnliches Modell. Also das ist nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern in Frankreich ist es eher für die Zeiten, was super interessant ist, falls du eben zum Beispiel eine Albumproduktion planst. Ne? Also für genau die Zeiten, wo man eben gerade nichts verkauft, sondern wo man kreiert. Wo man Kunst kreiert. Ne, ein Musikalbum schreibt, produziert. Also dieser ganze Teil, um das gut zu überbrücken, dafür gibt es Förderungen in Frankreich. Und was konnte die irische Ministerin berichten aus diesen 3 Jahren, in denen das eben projektmäßig oder pilotmäßig erforscht wurde? Für jeden eingesetzten Euro kam 1,38 Euro flossen sozusagen zurück. Das heißt, es hat sich sogar gelohnt in Form von, ne, wenn die MusikerInnen eben mehr Geld zum Leben haben, dann konsumieren sie auch mehr und können auch mehr Steuern zahlen. Was war eben der auch schöne Nebeneffekt? Die Artists hatten weniger Angststörungen, weniger Zweifel an der Zukunft. Also es ging ja konkret um Existenzängste ganz oft. Also deswegen auch Grundeinkommen. Ja, weil es einfach wichtig ist, dass sie sich um ihre Grundversorgung einfach nicht Sorgen machen sollten. Die Artists konnten außerdem andere Jobs absagen oder einfach Nein sagen, die einfach auch gar nichts mit Kunst zu tun hatten. Also da geht es ja auch schnell um Ausbeutung, ne, weil sie da in anderen Jobs ja gar nicht so qualifiziert sind. Das heißt, das sind dann eher so Minijobs zu Mindestlöhnen. Apropos Mindestlohn, die Höhe dieses Grundeinkommens war 320 Euro pro Woche. Und das hat sich orientiert an dem Mindestlohn. Ich glaube, sie hat gesagt 10 Euro. Ich glaube, das war ja eben vor 3 Jahren. 10 Euro die Stunde, eben pro Woche 32 Stunden sozusagen. So wurde das berechnet. Bewerben auf dieses Grundeinkommen konnten sich grundsätzlich alle, die irgendwie kreative Werke erstellen. Man musste eben nachweisen, dass man kreativen Output hat in Form von Veröffentlichungen und dass man damit eben auch schon Geld verdient hat. Und dieses Projekt war eben so erfolgreich, weil es sich eben auch rentiert, dass das jetzt fest eingeführt wurde. Es ist jetzt permanent, wird jetzt auch weitergetragen von dem jetzigen Minister. Und ich fand einen schönen Satz, den sie noch gesagt hatte: Kunst hat ja auch was mit der Identität eines Landes zu tun. Und da zuckt man ein bisschen, also ich jedenfalls, mir ging es so als Deutsche so ein bisschen kurz zusammen. Aber wenn ich das mal weiterdenke, unsere Identität als Deutsche heute, als die Gesellschaft, die wir heute sind, mit all ihrer Vielfalt, ja, dann ist das identitätsstiftend, wenn eben alle Menschen, und dazu gehören eben vor allen Dingen auch ganz viele Frauen, ja, wofür wir hier ja auch da sind, dass eben auch Musikerinnen ihre Musik endlich teilen können, weil das eben die Identität eines ganzen Landes abbildet. Und auch hier war es eben wieder so, schöner Gedanke, schön zu hören. Was kann ich aber jetzt tun als Artist? Ne? Und da kann ich nicht viel tun, es sei denn, ich engagiere mich persönlich in der Politik und sorge dafür, dass das irgendwie irgendwann hier auch Realität wird. Jetzt ist es aber so, jetzt bin ich ja schon Artist. Das ist ja auch schon eine Beschäftigung. Und es ist nicht allen Artists jetzt möglich, auch noch sich in der Politik so zu engagieren, dass man das auch hier durchsetzen kann. Und da kommt jetzt ein wichtiger Player ins Spiel. Und zwar der Pro-Musik-Verband, der sich eben auch genau diesen politischen Themen widmet, um da einfach mit den Mitgliedern im Hintergrund eine Stimme abbilden zu können, eine Stimme von in dem Fall eben MusikerInnen oder Menschen aus der Musikbranche, die zum Beispiel sich sowas hier in Deutschland wünschen würden. Vom Pro-Musik-Verband habe ich die liebe Ella Rover kennengelernt, Geschäftsführerin, ich glaube auch Mitgründerin oder Gründerin sogar vom Pro-Musik-Verband. Die wird auch in ein paar Wochen, Monaten hier bei uns im Podcast sein. Die dürfte ich da eben auch kennenlernen. Und da werden wir diese ganzen Themen auch nochmal ausführlich besprechen, denn ich habe mir da ehrlich gesagt selber noch nie so viel Gedanken drüber gemacht und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Gedanken wert, inwieweit möchte ich eben auch als Artist politische Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich, sondern für die anderen Artists und eben auch dafür, welche Musik hier stattfinden darf und wer hier von Musik leben darf. Also dieses Thema werde ich sozusagen noch weiterverfolgen in einem separaten Interview. Dann war eben meine Zeit schon sozusagen um. Ich war dann noch bei einem kleinen Networking-Event. Das war dann auch nochmal draußen und das war schön. Und dann habe ich auch wieder nochmal neue Leute kennengelernt. Auch viele Einladungen in den Podcast ausgesprochen. Ich habe Milan endlich gesehen. Die war ja hier auch schon zu Gast. Produzentin, Self-Producing Artist und eben auch Female Producer-Preisgewinnerin. Also war unglaublich schön, sie endlich mal live zu sehen. Wie gesagt, das war jetzt viel mehr, als ich eigentlich alles erzählen wollte. Und ich kann natürlich gar nicht alles erzählen, was ich erlebt habe, weil es war ein ganzer Tag. Er war super intensiv, er war super schön, die Stimmung war schön. Also vielleicht magst auch du nächstes Jahr auf die CO Pop kommen und wir sehen uns dort dann vor Ort. Wie gesagt, ich plane nächstes Jahr definitiv mehr Tage zu gehen als einen, aber der eine war eben schon so reich. Ja, und die Themen beschäftigen mich immer noch. Es ist jetzt eine gute Woche her und diese Themen, die wirken in mir nach und die nehme ich einfach mit und ich fand das sehr, sehr wertvoll und ich fand es eben auch sehr, sehr schön, all die tollen Menschen kennenzulernen aus der Branche. Und ja, wenn das ein gutes Abbild aus der Branche war, dann muss ich sagen, dann ist es eine schöne Branche. Ich weiß, dass es nicht immer so ist, aber an diesem Tag war es für mich ein bisschen heile Welt. Es war wirklich, wirklich ein schöner Tag, schöne Gespräche, schöne Begegnungen. Und falls du Musikerin bist und noch nicht deine Musik selber produzierst, dann ist die Fähigkeit, deine Songs produzieren zu können, auf jeden Fall ein ganz wertvoller Beitrag zu der Frage Deal or No Deal und zu deiner Verhandlungsmacht und auch zu dem Punkt, wie viel Geld bleibt am Ende des Tages von deinen Veröffentlichungen und deinen Auftritten wirklich auch bei dir. Und wenn du vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt hast oder es dir noch nicht mal zutraust, diesen Gedanken zu denken, dass du deine eigene Musikproduzentin werden könntest, dann schau sehr gerne in die Shownotes. Dort findest du ein Videotraining von uns, wo wir die wichtigsten Zutaten mit dir teilen, die du brauchst, um deine Songs selber produzieren zu können. Und vielleicht regt das in dir auch den einen oder anderen Gedanken an und vielleicht macht es das für dich ein bisschen greifbarer und lässt es dir möglicher erscheinen, dass du zumindest diesen Teil deiner Songs, deiner Veröffentlichungen, deiner Werke eben auch mit in die Hand nimmst. In jedem Fall, egal wo du gerade stehst auf deiner Reise, danke ich dir fürs Zuhören wie immer und freue mich, wenn du nächste Woche wieder hier einschaltest bei Songs aufnehmen leicht gemacht. Bis dahin, dein größter Fan, Anna. Ciao.